Der Säbelzahntiger. Ein Podcast von und mit
Jörg Weidenfeld
und Jens Alsleben.
Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Säbelzahntiger. Heute mit mir natürlich wie immer an Bord der liebe Gustav, unser kleiner Säbelzahntiger, und der liebe
Jörg. Grüß euch.
Jörg, ja. Jörg, Jens, aber wenigstens Gustav, also einer mit zwei Silben, diese einen Silbennamen, ich weiß nicht, naja, anyway. Also, wir haben heute im Vorgespräch, hast du mir von einer Situation erzählt, die, ich glaube, auch jedem total eingängig ist und jedem auf den Keks geht, also mir zumindest zunehmend. Da hat nämlich was damit zu tun, dass irgendwie es wieder keiner gewesen sein will und Dinge dann nicht passieren, die unbedingt passieren müssen, damit irgendwas vorangeht. Willst du mal so ein bisschen schildern, worum es geht heute?
Klar, gerne. Es ist, es ist eine sehr, sehr gängige oder häufiger Startpunkt einer Unternehmenssanierung, ist die Frage danach, ja, wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Wer ist denn jetzt hier eigentlich zuständig? Und ganz oft gibt es ganz viele Komitees, die das dann machen, wo ich dann ganz viele Leute dann angucken können, in der Hoffnung, dass wer anders sich dann doch irgendwann drum kümmern wird. Und ganz viele Schieflagen oder ganz viele schlechte Entscheidungen schaffen es durch eine komplette Governance, weil irgendwie in den Gremien irgendwer anders meint, naja, wenn da ein Problem mit gibt, dann wird er sich da wohl irgendwie drum kümmern. So, und für mich war das Ganze ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich hatte mal einen Kunden, da war mein erster Arbeitstag quasi die Budgetbesprechung fürs kommende Jahr. So ein Riesentrümmer, Riesenumsätze, und die Truppe plante dann einen Verlust von, keine Ahnung, mehreren zig Millionen. Planverlust im Budget. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war erstaunt darüber zu sagen, also, wie ist das möglich? Also wie ist das möglich, dass ein Management-Team von einem echt Riesentrümmer überhaupt kein Thema damit haben kann? Zwar ein bisschen Bedauernsäußerung, okay, die kam mit einher, aber überhaupt kein Thema damit haben kann, einen Fluss zu planen. So, dann habe ich das gefragt, habe ich gesagt, okay Leute, also ich verstehe euch jetzt, ich übersetze das mal. Ihr sagt, wir beschäftigen einen Haufen Leute, bedienen einen Haufen Kunden mit erstklassiger Ware, und als Preis für diesen Unterhaltungswert, den wir da haben, man weiß das ja dann nicht, ist dann unser Inhaber zig Millionen ärmer. Und er soll das gut finden. Und dafür wollen wir auch bezahlt werden. Und wenn der Verlust dann nur noch ein bisschen kleiner ist, hätten wir am besten noch einen Bonus obendrauf. Also so ungefähr. So. Und dann war dann die erste Rückmeldung, war, wenn das einer so sagt, hört sich das richtig scheiße an. Ich sag, jo, ich glaube, das ist auch richtig scheiße. So, um mal den Punkt zu sagen, Leute, wie sieht's denn aus mit, meinst du denn, wir kriegen das hin, dass wir vielleicht einen Plan machen können oder eine Idee finden können, wie wir mit dem Riesenumsatz und die vielen tollen Kunden, die wir bedienen, mit den tollen Produkten, die wir haben, wie man denn auch tatsächlich einen Gewinn machen kann? Ja, und dann sagten sie ja, da könnten wir ja mal einen Workshop machen, könnten wir sonst irgendwas, Langrede, kurzer Sinn, ich will das gar nicht so weit ausschlachten. Das Phänomen darin war, dass niemand dort sich persönlich verantwortlich gefühlt hat oder persönlich ein Thema damit hatte, dass dieses große Unternehmen Verlust hat. So als würde es sie nichts angehen. Und das war erstaunlich. Zumal, ich kann ja fast forward machen, am Ende, 20 Monate später, hat das Unternehmen quasi eine Rekordgewinnquote erzielt, die es das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen hat. Und das ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, so soll es gar nicht ankommen, sondern es ging darum, wie die Veränderung aus dieser Verantwortungslosigkeit Richtung Individualverantwortung, dieses Ich bin wichtig hier, mein Beitrag ist wichtig und dafür fühle ich mich verantwortlich, dass das läuft, dass diese Veränderung letztendlich zu dem Ergebnis geführt hat, weil Erkenntnisse waren schon alle da. Und das ist eigentlich das Phänomen in dem systemischen, in dem systemischen Effekt, der in einem Unternehmen passiert. Ich kann systemisch erfolgreich arbeiten, indem diese Verantwortung übernommen wird, und ich kann halt eben mich auf Desaster programmieren, und das passiert ganz, ganz oft in Unternehmen, in der eine Führungskraft da ist, die alle Entscheidungsgewalt und alle Power auf sich persönlich konzentrieren möchte, wo dann, wenn ich dann noch ein bisschen Abstrafkultur drin habe, dann trainiere ich die Leute darauf, dass sie sich entscheidungstechnisch in Gremien verstecken oder beziehungsweise ganz dankbar die Verantwortung für all das, was passiert, irgendwo nach oben delegieren, weil dann kann ihnen nichts passieren. Dann optimiert sich alles, Gustav wird die Ohren spitzen, auf keinen auf den Deckel kriegen, aber es optimiert sich keiner mehr nach einem Ergebnis.
Was man natürlich auch wieder wissen muss, ist, das ist tatsächlich ein evolutorisch ja, ich sag mal, entwickeltes Verhalten. Das Ganze nennt sich Verantwortungsdiffusion. Also das ist einfach der Zustand, in dem sich ein Individuum weniger dazu verpflichtet fühlt, zu helfen oder Dinge zu tun, wenn es andere dazu in der Lage sieht. Das heißt also, besonders in großen Gruppen, ne? Nach dem Motto, naja, irgendeiner wird es schon machen. Irgendeiner wird schon wissen, was richtig ist. Irgendeiner wird sich darum schon gekümmert haben. Das ist also das Vertrauen darauf, dass die große Gruppe irgendwie die Weisheit hat, zu wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und
genau. Kennst du ja auch, wenn du Spaß am Straßenrand einer ist und ihr weißt, da kommen 20.000 Autos vorbei, dann ist die Versuchung, einfach vorbeizufahren, deutlich leichter, als wenn man der Einzige ist, der helfen kann.
Absolut. Also es gibt da auch ganz fürchterliche Beispiele zum Thema Überfall und so weiter, da will ich gar nicht drauf eingehen. Im Rahmen der Recherche, was wir gemacht haben, zeigen wir euch dann mal ganz fürchterliche Beispiele. Aber das Entscheidende ist, wie gehe ich jetzt mit dieser Verantwortungsdiffusion um? Also was mache ich jetzt tatsächlich, damit die Leute nicht in einer großen Gruppe sagen, naja, irgendeiner wird sich schon drum kümmern. Das geht aus meiner Sicht eben dann wieder runter auf das Thema Führung. Ich habe als Führungskraft das einfach im Hinterkopf zu behalten, dass es diese Verantwortungsdiffusion gibt. Und ich muss sicherstellen, dass die Leute erstens wissen, was ist ihre persönliche Verantwortung, und zweitens auch sicherstellen, dass jeder seiner Verantwortung dann gerecht wird, indem er verstanden hat, er muss dies und das und jenes bis dann und dann tun. Wenn er das nicht tut, dann stockt das Getriebe und dann kommt es tatsächlich zu Fehlkosten. Das heißt, die Konsequenz dessen, seiner Verantwortung nicht nachzukommen, muss den Leuten klar gemacht werden.
Jetzt bleiben wir nochmal bei diesem Verantwortung nachkommen. Ich finde unsere schöne, präzise deutsche Sprache, wir unterscheiden ja zwischen verantwortlich und zuständig.
Hm? Ja.
So, da sind wir einmal im Bereich zuständig, heißt so viel wie ich muss diese Übung machen, verantwortlich ist, wenn das Ergebnis aber nicht passt. Das eine ist quasi die Aktivität, das andere ist, wenn das Ergebnis aber nicht passt, dann hat das Unternehmen ein Problem, aber dann habe auch ich selbst ein Problem. So, jetzt bin ich mal ein bisschen so bei dem Konsequenzen-Thema, obwohl ich das eigentlich gar nicht so mag. Ich finde, bei Menschen, die sich verantwortlich fühlen, die haben auch eine Absicht, die wollen auch, dass es dem Laden gut geht, die wollen das auch. Die dürfte ich eigentlich gar nicht dazu antreiben müssen durch eine Konsequenz. Was haben wir nämlich auch ganz oft, dass die Leute sagen, naja, wenn ich denen nicht drohen kann mit irgendwas, dann bewegen die sich nicht. Sondern ich denke, das, was auch in dieser Verantwortungsdiffusion ein Thema ist, ist, dass die Wichtigkeit für den Einzelnen, dass das erreicht wird, was erreicht werden soll, auch weniger ist. Also ich sag, wenn der Typ am Straßenrand mir egal ist, dann ist das was anderes. Ich würde die Überlegung nicht machen, wenn das einer wäre, der mir wichtig ist. Ja, genauso ist das auch bei den Themen. Wenn es ein Thema ist, was mir wichtig ist, wenn ich sage, um keinen Preis der Welt könnte ich damit leben, ein leitender Funktionär dieses Unternehmens zu sein und ein Budget abzugeben. Ich unterschreibe kein Budget, was negativ ist, wo mein Name drunter steht. Das ist nie im Leben. Also das kann ich mit mir gar nicht vereinbaren, sozusagen. Also eine solche Wertehaltung zu haben, ist auch ein ganz, ganz großer Treiber in das Abgeben oder Nicht-Annehmen von dieser Verantwortung führt.
Also wenn man da nochmal reingeht, deutsche Sprache ist ja wunderbar. Im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Genauso wie im Wort Responsibility das Wort Response steckt. Das heißt also, im Endeffekt geht es darum, Antworten zu geben. Wenn jemand eine Verantwortung hat, dann muss er auf Deutsch gesagt in der Lage sein, Antworten zu geben. Und es gibt vier Ebenen der Verantwortung, also vier Ebenen, Antworten zu geben. Nämlich erstens antworten wollen, zweitens antworten können, drittens antworten dürfen und viertens antworten müssen. Was verbirgt sich dahinter? Im Endeffekt genau das, was du sagst. Antworten wollen heißt, ich muss mich mit meiner Rolle wirklich auseinandersetzen und mich so mit meiner Rolle identifizieren, dass ich bereit bin, willens bin, die Antworten zu geben, die mit dieser Rolle einhergehen. Antworten können heißt im Neudeutsch das Enablement. Ich muss in der Lage sein, antworten zu können. Das heißt, ich brauche die Budgets, ich brauche die Rahmenbedingungen, ich brauche das Know-how, ich muss wissen, was ich tue. Dann das Thema Antworten dürfen. Das ist das Empowerment. Ich brauche ein Mandat, um tatsächlich dann auch die Antworten zu geben. Ich muss im Rahmen gesetzter Rahmenbedingungen sozusagen in der Lage sein, auch frei zu entscheiden bezüglich der Antworten. Und last but not least, antworten müssen heißt, ich muss mich mit meiner Rolle beschäftigen und einfach wissen, welche Antworten ich geben muss, weil es rollenimmanent notwendig ist. Und wenn ich in die Unternehmen reinschaue, dann stelle ich immer wieder fest, dass wir in einem dicken Alltagsgeschäft gar nicht mehr dazu kommen, uns überhaupt mit unserer Rolle mal so auseinanderzusetzen, dass wir tatsächlich in der Lage sind zu beurteilen, ob wir überhaupt in der Lage sind, Antworten zu geben, die wir geben müssen, und überhaupt uns die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich in meiner Rolle als Teil des Systems, wenn ich jetzt meiner Verantwortung nicht nachkomme. Und diese Verantwortungsübungen sind aber absolut wesentlich, um sicherzustellen, dass alle das tun, was sie tun müssen, um einfach effizient und performant und ziel- und ergebnisorientiert arbeiten zu können.
So, jetzt nehmen wir doch das Thema Verantwortung nochmal auseinander in dem Thema. Wann ist denn verantwortlich sein geil und wann ist verantwortlich sein scheiße? Die Bedingungen, wenn ich hingehe und ich habe eine Idee von dem, was ich erreichen möchte oder schaffen möchte. Wenn ich eine Idee davon habe, auch im Unternehmen, warum diese Aufgabe, warum ich dafür verantwortlich sein sollte, sein will. Und wenn mir das was bedeutet, dann finde ich verantwortlich sein total super, weil damit einher geht ja auch, dass ich handeln darf, ohne viel um Erlaubnis zu bitten. Man hat mir das Vertrauen gegeben, das auch choreografieren zu können, das führen zu können. Dann kann ich richtig aktiv sein. Dann ist das super. Und das mache ich, wenn ich investiert bin in den Gedanken, dass das eine erfolgreiche Übung wird. So, die ein gewisses Sinnhaftigkeitsempfinden damit verbunden hat. Und dann gibt es die andere Sache, jetzt komme ich genau zu dem, gibt es den anderen Teil. Verantwortlich sein ist scheiße, wenn ich Angst davor, wenn ich erstmal davon ausgehe, das klappt sowieso nicht. Zweitens, wenn ich dem Rest drumherum nicht vertraue, auch nochmal ein kleines Feedback für die, die es nicht gehört haben. Der letzte Podcast geht genau darum, welches vertrauensvolle Umfeld ich brauche, um mich vernünftig auseinandersetzen zu können. Also wenn ich glaube, ich brauche eine Menge Auseinandersetzung auf dem Weg dahin und ich habe eigentlich nicht das Vertrauen in mein Umfeld, in die Firma, dass ich die Wege so gehen darf. Ja, so. Das ist, wenn das Risiko, verantwortlich zu sein und zu scheitern, in meiner Bewertung besonders groß ist, dann habe ich auf Verantwortung keinen Bock. Und dann gucke ich noch 360 Grad und sehe dann noch vielleicht 5, 6 Kollegen, die mal den Versuch gewagt haben, verantwortlich zu sein. Die wurden dann alle früher oder später im Kopf kürzer gemacht. Dann habe ich auf verantwortlich sein keinen Bock. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Themen, die, was auch die emotionale Sicherheit angeht, psychologische Sicherheit angeht, das war auch in einem unserer früheren Podcasts mal Thema, kommt immer wieder darauf zurück. Wenn ich haben will, dass Leute verantwortlich sind, dann muss es mir gelingen, als Führungskraft zuerst eine Begeisterung dafür zu kriegen, diesen Job anzunehmen, den Leuten das Zutrauen zu spenden, dass ich sie nicht auswähle, weil ich einen Sündenbock brauche, sondern ich wähle sie aus, weil ich sie für die kompetentesten und fähigsten Leute halte, das zu tun, und die psychologische Sicherheit geben, dass, wie gesagt, wird keiner Kopf kürzer gemacht.
Ja, und die Leute brauchen ein klares Mandat. Das heißt, die müssen tatsächlich das, was sie tun sollen, auch tun können und dürfen und wollen. Ich muss sie in die Lage versetzen, tatsächlich ihrer Verantwortung nachzukommen. Und die Leute spüren automatisch, dem einen früher, die anderen später, ob sie dieses Mandat haben oder nicht. Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem mal mit einem gesprochen, da ging es um einen sehr komplexen Transformationsprozess und da war die Frage, okay, wie setzen wir das auf? Und dann hat man sich also nach langem Hin und Her entschieden, auch eine interne, also jemanden einzustellen, der dann intern als Change Manager das Ganze begleiten soll, und stellt dann fest, also diese Transformation ist extrem komplex, ist getragen von einer Struktur, wo ganz viele Alpha-Männer und Frauen rumrennen, und der Change Manager ist ein Berufsstarter. Und da frage ich mich dann natürlich, was muss der für ein Mandat haben und auch ausfüllen können, damit er die Glaubwürdigkeit hat, bei lauter Alpha-Tieren sozusagen Dinge zu ändern, anders zu machen oder anzustoßen, dass Dinge anders gemacht werden als früher. Was für eine Durchsetzungsfähigkeit und Kraft braucht der? Und überfordert man den nicht total und ist ja nicht im Vorhinein zum Scheitern verurteilt, weil er das Mandat gar nicht ausfüllen kann?
Ja, ich denke, es gibt immer zwei Sachen. Ich habe eine gewisse Vorliebe für Leute, die richtig, richtig Bock darauf haben, das zu verändern. Also wenn dieser junge Berufseinsteiger jemand ist, der wirklich Herzblut da drin hat, dann kann das sehr, sehr weit. Besonders wenn man im Umfeld Leute hat, die eher indifferenter sind. Ja, so was das angeht. Also ich glaube, das könnte weit tragen, aber ich kriege deinen Punkt, dass natürlich die Auswahl ist besonders wichtig. Es ist also maximal entscheidend, dass derjenige, der in der verantwortlich sein sich wohlfühlt, der muss ein Machbarkeitsgefühl haben dafür, dass das auch irgendwie funktioniert. Also wenn das dann ein Berufseinsteiger ist, der sollte viele flankierende Kräfte haben, die sie oder ihn dabei unterstützen. Lass mich nochmal in den generellen Punkt des Wollens gehen, weil ich glaube, wir beobachten das ganz oft, wenn ich Menschen habe, die in einem Ökosystem groß geworden sind, wo diese Verantwortungsvermeidung sie eigentlich in den Job erhalten hat, die kriege ich ganz oft, wenn das Kultur ist, die kriege ich nicht von einem auf den anderen Mal gedreht und ich komme wieder zurück zur Sanierungssituation, wo manchmal Zeit eine Essenz ist. Also die Menschen, die verantwortlich sein wollen, haben das meistens in sich drin. Also ich kann nur sagen, quält keine Leute, versucht die nicht zum Jagen zu tragen, wenn man jemanden zu viel davon überzeugen muss, eine Verantwortung zu übernehmen. Also den Teil emotionale Sicherheit, da kann man sicherlich mal einen Versuch wagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Menschen, die verantwortlich sein wollen, die zeigen das meistens auch sehr oft. Und denen braucht man auch nicht so viel Überredungskunst, um das zu machen. Und wenn ihr merkt, ihr habt mit jemandem zu tun, der will partout nicht verantwortlich sein, zwingt da keinen rein, erklärt keinem, dass das die Aufgabe ist oder was auch immer, eher bei einer personellen Veränderung an der Stelle und die möglichst schnell, weil es gibt nichts Schlimmeres, ein Blindgänger, so ungefähr, der hochgehen kann zu jeder Zeit, wenn man jemanden dazu zwingt, eine Verantwortlichkeit, in die derjenige selbst gar nicht annehmen möchte.
Und das ist ein ganz besonders prominentes Beispiel, ist immer die Fragestellung, wer sollte eigentlich Menschen führen? Ja, sollte das jemand tun, der ein guter Sachbearbeiter war, der selber von sich aus sagt, für mich ist die disziplinarrechtliche Verantwortung zu viel, ich will das nicht machen, ich möchte am liebsten weiter im Bereich meiner Sachbearbeitung bleiben. Sollte ich den jetzt da reinzwingen, diese Verantwortung, oder eher die sogenannte Fachkarriere jetzt auch wirklich mal konstruktiv einführen bei mir im Unternehmen, wo eben Menschen gar keine disziplinarrechtlichen Vorgesetzten sein müssen und trotzdem Karriere machen, tut man da nicht beiden Seiten, nämlich dem Führenden und dem Geführten, einen großen Gefallen, sie gar nicht in diese Verantwortung zu zwingen?
Absolut. Also das ist ganz klar. Wir dürfen aber bei allem nicht vergessen, dass wir erziehen die Menschen ein Stück weit in diese Richtung. Also wenn ich hingehe und ich habe eine Angstkultur, ich gehe mal zurück zu dem Eingang. Also wenn ich einen sehr totalitären CEO habe, der sagt, alle Entscheidungen liegen bei mir, und ich befehle auch alles und alles passiert nur durch mich über meinen Tisch und ist alles meins. Und wenn irgendwie einer einen Fehler macht, dann zeige ich meine ganze Härte, indem ich die Leute möglichst publikumswirksam erschieße. Dann ist es so, in dem Umfeld hat niemand Bock, was zu tun. Und wenn ich jetzt mein aktuelles Arbeitsmarktklima sehe, wo eine Massenentlassung die nächste jagt, dann arrangieren sich die Menschen mit Angst, die wir nun mal einen großen Anteil haben, eher dadurch, dass sie hingehen und am besten, also sich damit arrangieren und am besten sich wegducken. Somit, also ich glaube, wir müssen an beiden Seiten arbeiten. Das eine, wir müssen die Natur eines Menschen erkennen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die eigentlich verantwortlich sein wollen, die diese Kapazität gerne entwickeln möchten, einen Rahmen bekommen, in dem sie das auch tun.
Absolut. Also im Sinne von Gustav, also ich sag mal den Säbelzahntiger schrumpfen, ist es sicherlich, gibt es am meisten Sicherheit und am meisten Perspektive, wenn Leute klar wissen, was ihr Verantwortungsbereich ist, welche Erwartungshaltung damit dranhängt und wenn sie wissen, dass das System sie entsprechend enabled, empowered und sie auch entsprechend frei aufspielen können. Ja, ihr Leute, es war wieder extrem spannend. Ich glaube, wir haben ganz viel Futter noch für viele, viele andere Folgen.
Und denkt dran, habt euren Säbelzahntiger lieb erkannt. Auch nichts dafür.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Säbelzahntiger-Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten im sinnvollen Kampf gegen den Säbelzahntiger oder in dessen Zähmung, besser gesagt, freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte kommentieren, liken, teilen und ja, verbreitet den Säbelzahntiger und vielleicht helfen wir uns dann gegenseitig auch ein Stück weit dabei, die eigenen Säbelzahntiger aufzulösen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.